Die Welt war nie in Ordnung. Die, die jetzt konstatieren, dass es eine Weltunordnung gibt, können das nur sagen, weil sie selber in sehr bequemen und privilegierten Verhältnissen gelebt haben.
Und das richtet sich direkt an uns hier in Deutschland, was der Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek hier sagt. Und zwar im Rahmen der Veranstaltung Zukunft des Völkerrechts Anker in einer bröckelnden Weltordnung, die kürzlich Expertinnen in der Heinrich-Böll-Stiftung zusammenbrachte. Lange haben wir, jedenfalls seit dem Ende der Kriege in Ex-Jugoslawien, recht friedlich leben können in Europa, bis Putin die Ukraine angriff und Krieg wieder näher an unseren Alltag rückte. Weltordnung oder Weltunordnung? Welche Rolle spielt dabei das Völkerrecht? Befindet es sich auf einer gefährlichen Schwelle? Steht es vielleicht sogar auf der Kippe? Und was sind Perspektiven für die Zukunft? Das besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Ich bin Lukas Tomaszewski und sage herzlich willkommen. Recherchiert hat Mandy Schielke vom Audiokollektiv. Hallo Mandy.
Hallo Lukas.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Beim Thema Völkerrecht denke ich persönlich ja erstmal an Menschenrechte, den Schutz von Zivilisten, Zivilistinnen, aber auch daran, dass das Völkerrecht und dabei das Gewaltverbot ja eigentlich dazu da ist, Kriege zu verhindern. Und davon kann ja jüngst wirklich nicht mehr die Rede sein. Der Überfall auf die Ukraine, der Krieg in Gaza, schließlich auch der Krieg zwischen Israel und Iran. Es gibt Stimmen, die vom postvölkerrechtlichen Zeitalter reden. Was ist da dran, Mandy?
Ja, wenn mit postvölkerrechtlichem Zeitalter gemeint ist, dass es in den internationalen Beziehungen inzwischen sehr offen und mitunter auch mit sehr zynischen Bemerkungen mehr um Macht als um Recht geht, ist da sicherlich etwas dran. Die Wahrung der Menschenrechte, Friedenssicherung und der Schutz von Zivilistinnen sind in keinem guten Zustand. Internationale Institutionen werden offen in Frage gestellt. US-Präsident Donald Trump hat aufgrund des Haftbefehls gegen den israelischen Premierminister etwa Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verhängt. Angriffskriege oder etwa auch die territorialen Drohungen Trumps gegenüber Kanada, Grönland, Panama, die Kriegsführung und Besatzungs- und Siedlungspolitik Israels. Ja, all dies fordert die Grundannahmen der sogenannten regelbasierten Weltordnung heraus. So sagt es auch Boris Mijatovic von Bündnis 90 Die Grünen Obmann im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestages.
Das Völkerrecht befindet sich in einer sehr schwierigen Situation, wenn man sich anschaut, wie viel zunehmende Konflikte, bewaffnete Konflikte und Kriege auf der Welt stattfinden. Völkerrecht ist ja immer dann Gegenstand der Debatte, wenn Staaten sich außerhalb der friedlichen Welt bewegen, des friedlichen Miteinanders bewegen. Wir haben im Friedensgutachten 2025 die Feststellung, dass wir einen Höchststand haben bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Und hier muss man einfach sehen, dass Völkerrecht auch an den Grenzen der Durchsetzung kommt und somit unter doppelter Herausforderung steht.
Ja, er meint damit zum einen, dass das Gewaltverbot regelmäßig verletzt wird und zum anderen, dass Entscheidungen der Vereinten Nationen im Sinne des Völkerrechts immer wieder blockiert werden durch Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat. Völkerrecht missachtet wird quasi durch Institutionen, die dafür da sind, ihm zur Geltung zu verhelfen.
Ja, interessanterweise wird ja dieser Tage wirklich viel über Völkerrecht gesprochen. Politiker, Politikerinnen werden dazu befragt, auch Juristinnen und Juristen. Mit wem hast du so gesprochen, Mandy?
Ja, mit Heike Krieger zum Beispiel. Sie ist Professorin für öffentliches Recht und Völkerrecht an der Freien Universität Berlin. Sie war ebenfalls auf dem Podium bei der Veranstaltung Zukunft des Völkerrechts Anker in einer bröckelnden Weltordnung in der Heinrich-Böll-Stiftung und sagt, die Intensität, in der über Völkerrecht gesprochen wird, ist ein Indiz dafür, wie sehr es in der Krise steckt.
Völkerrecht wird im öffentlichen Diskurs immer dann besonders bedeutsam, wenn die internationale Ordnung in einer Krise ist oder zumindest mit einzelnen Krisen umzugehen hat, wenn der Rechtsbruch offenkundig wird oder wenn ein Unrecht offenkundig wird, dann bietet Völkerrecht eben einen Maßstab und eine Sprache, auf die sich alle beziehen können und mit dem eben bestimmte Rechte eingefordert werden können.
die internationale Ordnung also in der Krise. Aber ist das wirklich ein neuer Befund?
Ja, Wolfgang Kaleck, der Anwalt, den wir zu Beginn dieser Folge schon mal gehört haben, sagt nein.
Das Recht ist nur so gut oder so schlecht, wie es in der Wirklichkeit greift und anwendet. Und da ist das Völkerrecht schon lange in der Krise, wenn man so sagen will. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist die selektive Anwendung, auch und gerade durch die starken Staaten des Westens. Und das zweite ist das uneingelöste Versprechen, die ehemaligen Kolonialstaaten vollständig zu dekolonisieren. Die Forderung, eine neue Weltwirtschaftsordnung zu schaffen, ist 1974 von der UN in einer Resolution bekräftigt worden und ist vom Westen nie beachtet. Und diese beiden Entwicklungen fallen uns jetzt seit Februar 22, seit dem Angriff der Russen auf die Ukraine, seit dem 7. Oktober 23 und eben durch die neuerlichen Attacken der Trump-Regierung auf die Füße.
Ja, meine persönliche Wahrnehmung ist auch, dass die Vetomächte im UN-Sicherheitsrat schon eigentlich immer Resolutionen blockiert haben, die sich gegen ihre eigenen Interessen richteten. Was mir aber zuletzt wirklich immer häufiger auffällt, ist, dass die Hemmschwelle zum Rechtsbruch immer kleiner wird. Also krassestes Beispiel ist ja wirklich der allumfassende Überfall Russlands auf die Ukraine. Aber auch die Ankündigung mehrerer Staaten, übrigens auch Deutschlands, den israelischen Premier Netanyahu zu empfangen und somit den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs einfach nicht zu befolgen. Das halte ich doch für ziemlich schwierig, denn diese Aussage gibt ja so eine Art Signal, wie Wolfgang Kaleck ja gerade schon gesagt hat, also dieser selektiven Anwendung. Dazu passt übrigens auch, dass viele Konflikte und auch Menschenrechtsverletzungen, die für uns hier im globalen Norden ziemlich weit weg erscheinen, leider mit auch geringem Interesse verfolgt werden. Also ich muss da zum Beispiel an den Jemen denken oder auch an den Sudan oder jetzt auch die Flucht und Vertreibung im Kongo.
Ja, und Boris Mijatovic hat dies hier dazu gesagt.
Also wenn Sie anschauen, Zamzam ist ein Flüchtlingscamp in Darfur, hat etwa, weiß nicht, 500.000 Flüchtlinge. Und wenn dann die Bürgerkriegsparteien dieses Camp bombardieren, dann muss uns das in der Welt interessieren. Und ich habe schon auch ein Interesse daran, dass menschliche Sicherheit nicht nur von hier bis zum Mittelmeer gedacht wird, sondern eben auch in der Wüste oder in anderen Teilen der Welt Beachtung findet. Dafür zu werben und dafür auch staatliche Unterstützung bereitzustellen, das ist eine Aufgabe, an der wir sehr intensiv im Augenblick arbeiten und wo ich sage, dieser Schutz von Zivilisten muss auch mit finanziellen Mitteln hinterlegt werden, sonst funktioniert das System nicht.
Er spricht hier die unabhängige, nicht von politischen Interessen geleitete Finanzierung zum Schutz von Zivilpersonen an. Im Bundeshaushalt ist der Posten für humanitäre Hilfe übrigens um die Hälfte gekürzt worden. Heike Krieger, die Völkerrechtlerin aus Berlin, spricht in ihrer Analyse zum Zustand des Völkerrechts auch über den Schwachpunkt Eurozentrismus.
Dass die Regeln des Völkerrechts lange Zeit an den Interessen europäischer Mächte und der USA ausgerichtet gewesen sind und insofern die Interessen des globalen Südens oft nicht hinreichend zum Tragen kommen. Es ist auch richtig, dass die USA für sich immer schon eine Rolle des Exceptionalism, also eine herausgehobene, besondere Rolle in Anspruch genommen hat. Aber trotz all dieser vorfindlichen Schwächen und Fehler des Völkerrechts, glaube ich, dass in der gegenwärtigen Situation doch nochmal eine besondere Krise zu beobachten ist, weil zum einen viele Errungenschaften, die eben in der Nachkriegsära und nach 1990 etabliert worden sind, im Menschenrechtsschutz, im Multilateralismus, in den internationalen Organisationen, wieder zurückgefahren werden sollen. Und zum anderen, weil wir insbesondere mit der Trump-Administration, aber auch den Konflikten in Gaza und in der Ukraine beobachten können, dass Recht eigentlich gar keine Rolle mehr als Maßstab spielt, nicht mal mehr als eine Sprache, auf die man sich einigt, sondern die Argumente werden eben mittlerweile völlig am Recht vorbeigeführt oder karikieren das Recht und stellen eigentlich keine ernstzunehmende rechtliche Argumentation mehr dar.
Ja, und das geht ja ziemlich weit. Also Argumentationen etwa vom US-Präsidenten Donald Trump über eine sogenannte Freiheitszone in Gaza stehen ja für einen ja wirklich gefährlichen Zynismus, der internationales Recht, Menschenwürde und jede Aussicht auf regionale Stabilität ignoriert.
Ja, und da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele. Die Ansprüche Trumps auf Kanada, auf Grönland, auf Panama, seine Ideen für den Gazastreifen, die du erwähnst, die setzen sich ja über die grundsätzlichen völkerrechtlichen Regeln wie das Gewaltverbot, das Selbstbestimmungsrecht, die Stabilität der Grenzen vollkommen hinweg und machen sie beliebig. Beobachten lässt sich auch, und nicht erst gegenwärtig, dass das Völkerrecht selbst instrumentalisiert wird zur Rechtfertigung, Legitimierung von Kriegen und schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Wladimir Putin hat über die Ukraine ja auch gesagt, die russischsprachige Bevölkerung würde einen Völkermord erleiden. Und auch der Angriff auf den Iran in diesem Jahr 2025 ist mit Selbstverteidigungsrecht begründet worden. Und damit, um an das berühmte März-Zitat zu erinnern, dass Israel für uns die Drecksarbeit macht.
Ja, und auch wenn der politische Kontext in beiden Fällen sehr unterschiedlich ist, ähnelt sich das Rechtfertigungsmuster. Derjenige, der angreift, nimmt das Völkerrecht für sich in Anspruch.
Die Geschichte ist leider voll von diesen Beispielen, wo Staaten Legitimation für ihr aggressives Verhandeln in diesem Bereich suchen. Also ein unmittelbarer Angriff stand bevor.
Das ist nochmal Boris Mijatovic von den Grünen, Obmann im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Bundestages.
Was heißt denn unmittelbar, ne, wie jetzt in dem Fall Israel-Iran? Unmittelbar heißt, dass der Zugriff des Regimes in Teheran zeitlich begrenzt absehbar war. Unmittelbar heißt, dass dieser Angriff dann auch zu verheerenden Folgen hätte führen können, die irreparabel oder irreversibel sind. Ich finde, man muss halt Völkerrecht in der Hinsicht in Schutz nehmen, dass es bei diesen Verwendungen eben auch kritisch hinterfragt werden kann, ob das der Fall ist. Also wenn die internationale Atomenergiebehörde im Land die Kontrollen nicht durchführen kann, ist das auch ein Bruch von Völkerrecht, aber in einer anderen Qualität. Ich glaube schon, dass Staaten, die versuchen, auch auf der weltpolitischen Bühne ihre Positionen darzustellen, permanent Völkerrecht für sich in Anspruch nehmen. Ob das dann legitim ist oder nicht, müssen dann sozusagen Gerichte entscheiden oder müssen dann eben die Staaten miteinander vor dem Internationalen Gerichtshof klären.
Ja, und Boris Mijatovic spricht auch an, dass völkerrechtliche Argumentationen mit Blick auf das politische und kriegerische Handeln von Staaten oft schwer zu fassen sind. Er sagt aber auch,
ich finde aber andersrum richtig, dass es Haftbefehle gibt für Menschen, die ganz offensichtlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, indem sie systematisch und großflächig den Hunger als Waffe einsetzen. Und ja, hier spreche ich von Benjamin Netanyahu, von Yoav Gallant, aber auch sicher von noch anderen Leuten, die mit ihren Äußerungen aus der israelischen Regierung heraus zeigen, dass sie systematisch und eben großflächig gegen die Bevölkerung, gegen die Zivilbevölkerung in Gaza vorgehen. Sei es mit dem Hunger als Waffe, das ist ein Straftatbestand, der jetzt im Völkerrecht auch noch nicht so oft angeklagt wurde, oder sei es eben mit Vertreibung oder anderen Vorwürfen mehr. Ich glaube, das sind Sachverhalte, denen man dann an der Stelle sehr gut nachgehen kann, weil die Vorwürfe da an der Stelle öffentlich sehr weiträumig bekannt oder zu sehen sind.
Und auch Beweise klarer sind. Aber Mandy, bevor wir noch tiefer einsteigen und auch über die Zukunft des Völkerrechts uns Gedanken machen, lass uns doch bitte nochmal ein Stück zurücktreten und klären, Völkerrecht, was ist damit eigentlich genau gemeint? Wo kommt es her? Wie ist die Historie? Wie hat es sich bis heute entwickelt?
Ja, die Idee hat sich Ende des 19. Jahrhunderts langsam entwickelt und dann im 20. Jahrhundert Fahrt aufgenommen, bis hin zur Verabschiedung der UN-Charta 1945, der ja der Gedanke Frieden durch Recht zugrunde liegt. Die Juraprofessorin und Völkerrechtlerin Heike Krieger hat mir dazu das hier gesagt.
Historisch hat sich das Völkerrecht, so wie wir es heute verstehen, Ende des Dreißigjährigen Krieges nach 1648 als das Recht zwischen den souveränen europäischen Staaten entwickelt. Es ist dann mit den ersten Kolonialisierungs- oder beziehungsweise Dekolonialisierungsprozessen auch in andere Bereiche der Welt getragen worden, insbesondere eben im atlantischen Umfeld, nach Südamerika und Nordamerika. Und dann eben verknüpft, auch in unseliger Weise mit dem Kolonialismus verknüpft, letzten Endes zu so einer globalen Weltordnung geworden. Und in seinen Regelungsbereichen erfasst es im Ausgang erstmal überhaupt die Frage, wie Staaten miteinander in Beziehung treten, also Vertragsrecht, wie diplomatische Beziehungen aufrechterhalten werden können, wie man miteinander kommuniziert. Und im Laufe der Zeit sind dann eben immer mehr auch sehr stark werteorientierte, gemeinschaftswertorientierte Normen hinzugetreten, wie eben das Gewaltverbot, wie das Selbstbestimmungsrecht in Antwort auf die Kolonisation und dann eben auch später nach 1945 die Menschenrechte, auch als Reaktion auf die Erfahrungen eben des Zweiten Weltkrieges, der totalitären Herrschaften und der NS-Herrschaft.
Und obwohl es im Laufe der Geschichte etwa in den frühen 1990er Jahren Phasen gab, in denen Schritte zum Krieg deutlich verrechtlichter waren, so sagt es Heike Krieger, also etwas stärker an den UNO-Sicherheitsrat gebunden waren, sind Mängel und Unzulänglichkeiten von vornherein eingeschrieben gewesen in das Konstrukt Völkerrecht.
Ein Recht, das von Staaten im staatlichen Interesse gesetzt wird, berücksichtigt eben auch in besonderem Maße die staatlichen Interessen. Also viele Erwartungen an das Völkerrecht reichen zu weit, weil sie nicht hinreichend berücksichtigen, dass das Völkerrecht eben von Staaten für Staaten gemacht ist.
Und es im Vergleich zu nationalem Recht eben keine Polizei gibt, die Regeln durchsetzt. Nun begreift Deutschland sich selbst ja auch als so eine Art Hüterin einer multilateralen, völkerrechtsbasierten Ordnung mit einer historischen Verantwortung. Wie sieht die Bilanz hier aus?
Ja, Wugosch, diese Frage habe ich zunächst auch erstmal der Staatsrechtlerin gestellt.
Ich glaube, das ist ein eigenes Narrativ. Das ist so eine Selbstzuschreibung der Bundesrepublik, dass sie sich als Hüterin des Völkerrechts sieht. Das mögen andere Staaten aus anderen Perspektiven auch ganz anders wahrnehmen. Für Deutschland ist die Bedeutung des Völkerrechts mit dem Grundgesetz eben zentral geworden, von der Präambel über zahlreiche Normen im Grundgesetz hinweg. Der Gedanke verfestigt wird, dass Deutschland sich eben in die internationale Staatengemeinschaft einbinden soll, sich dem Völkerrecht, dem Multilateralismus verpflichtet sieht und insofern dann auch in Erinnerung ans Dritte Reich eine Verantwortung für die Einhaltung von Völkerrecht übernimmt. Und es geht sehr einher auch mit dem generellen Narrativ, dass Rechtlichkeit eben eine zentrale Identität der Bundesrepublik ist.
Ja, und betrachtet man das Ganze politisch, fällt die Bilanz mitunter anders aus. Mit Blick auf Israels Sicherheit als deutsche Staatsräson beobachtet etwa Janina Dill, Professorin für globale Sicherheit an der Blavatnik School of Government, an der University of Oxford und Co-Direktorin des Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, eine Ambiguität. Und da sind wir im Feld Völkerrecht und Wirklichkeit oder besser Anspruch und Wirklichkeit. Dass Israel in Gaza gegen das Völkerrecht verstößt, das aber von der deutschen Regierung so nicht klar benannt wird.
Das ist an sich schon sehr beschämend und beschädigend, ja. Vor allem natürlich auch im Kontext der sehr kontroversen Rüstungsexporte. Da ist die Gleichzeitigkeit des russischen Angriffskriegs mit dem Krieg in Gaza ebenso verheerend, weil sie diese Heuchelei so sehr zeigt, ja. In beiden Fällen hat es die Bundesregierung geschafft, die Gerichte, die innerhalb ihres Mandates arbeiten, wenn es um den russischen Angriffskrieg geht, sowohl der EuGH als auch der Internationale Strafgerichtshof, die zu unterstützen, nachgerade zu feiern. Beide Gerichte, wenn sie innerhalb ihres Mandates aber zulasten Israels arbeiten, hat es die Bundesregierung nicht geschafft, sie zu unterstützen, ja, vollmundig und wie es sich gehört. Das sind Taten, ja, die dann neben diesem Diskurs stehen und zusammen ein Bild der fehlenden Rechtstreue kreieren.
Ja, das ist ja das, was ich vorhin schon meinte. Also zusammengefasst könnte man sagen, der Vorwurf lautet eben diese selektive Anwendung oder um es noch einfacher in der Sprache der Kritiker zu sagen, Doppelmoral.
Genau, keine gleiche Anwendung der Rechtsmaßstäbe. Und so entsteht der Eindruck, dass der Westen das Völkerrecht eben immer nur dann befolgt, wenn es in seinem Interesse liegt und nicht zur Anwendung bringt, wenn es gegen seine Interessen und seine Alliierten spricht. Heike Krieger hat dafür auch ein anderes interessantes Beispiel, das zeigt, die Ambiguität oder Doppelmoral findet sich auch im medialen Diskurs wieder.
Nicaragua verklagt in dem Verfahren vom Internationalen Gerichtshof Deutschland aus dem humanitären Völkerrecht und aus der Genozidkonvention, weil es eben ja im Hinblick auf mögliche Waffenlieferungen an Israel als eine Form der Beihilfe oder jedenfalls einen Verstoß gegen bestimmte Sorgfaltspflichten im Hinblick auf diese Konventionen. Und wenn man dann eben sich zum Beispiel auch den Diskurs übrigens auch in der Presse zu diesem Gerichtsverfahren anschaut, dann ist schon interessant zu bemerken, wie sehr auch in der Presse kritisiert wird, dass Nicaragua doch wahrscheinlich, so mutmaßt man, von Russland finanziert wird, dass Nicaragua die Klage ausgerechnet an dem Tag erhoben hat, als es im Menschenrechtsausschuss für seine Menschenrechtslage kritisiert werden sollte, dass es sich doch also eigentlich um ein politisches Ablenkungsmanöver handelt, dass da ganz andere politische Interessen verfolgt würden. Und das sieht man eben kritisch. Und ich glaube, das trägt eben auch zu diesem Eindruck bei, dass der Westen dann ja nicht bereit ist zu akzeptieren, dass er selbst eben auch mal als Beklagter in solchen Verfahren auftreten kann, dass dann ein unlauteres Motiv gesucht wird und versucht wird, eben diese Verfahren zu delegitimieren. Dabei ist es natürlich rechtlich total legitim, zum IGH zu gehen. Der IGH sagt selber in seiner Rechtsprechung, dass man nicht mit sauberen Händen kommen müsse. Also Motivationslagen sind nicht relevant. Das eigenes fehlerhaftes Vorverhalten ist insofern nicht relevant.
Ja, und das ist mit einer Perspektive aus dem globalen Süden auch wirklich verheerend für die Glaubwürdigkeit der deutschen Position in den internationalen Beziehungen. Ich denke, da sollte sich Deutschland auch wirklich klar darüber sein, dass die Selbstwahrnehmung als Hüterin des Völkerrechts in der Außenwahrnehmung doch wirklich eine andere ist. Das habe ich übrigens als Reporter in Südamerika immer wieder erlebt, dass Deutschland klar als interessensgeleiteter politischer Player wahrgenommen wird.
So sehen es Beobachter auch, und auch Heike Krieger hat darüber sehr ausführlich mit mir gesprochen.
Ja, man kann das als Diskrepanz zwischen Recht und Politik formulieren. Ich würde es eher formulieren als die selektive Anwendung rechtlicher Standards. Und das ist ein Problem, das sich politisch ausprägt. Das ist aber auch ein Problem, das sich rechtlich ausprägt, weil Recht eben auf Konsistenz und Kohärenz in der Anwendung angewiesen ist. Das nehmen wir vielleicht nicht so intensiv wahr, aber in den Staaten des sogenannten globalen Südens wird so eine Doppelmoral, solche doppelten Standards, solche Inkohärenzen eben als sehr, sehr kritisch wahrgenommen und schaden da auch dem Ansehen der Bundesrepublik.
Ja, und dabei heißt es ja eigentlich, dass Staaten wie Deutschland auch besonders angewiesen sind auf die Einhaltung des Völkerrechts, weil wir eben keine oder noch keine militärische Macht sind. Also die Macht, das Recht des Stärkeren, in dieser Position sind ja auch wirklich nur wenige Staaten auf der Welt, auf jeden Fall nicht Deutschland.
Absolut. Boris Mijatović will sich auf dieser Argumentationsebene aber nicht so gern aufhalten und findet andere Gründe dafür, warum uns Deutschen auch künftig sehr an der Geltung des Völkerrechts gelegen sein sollte.
In erster Linie halte ich mal eine rechtliche Grundlage für das Miteinander der Staaten auf internationaler Ebene für unabdingbar für eine friedliche Existenz auf der Welt. Ich glaube, die Geschichte hat gezeigt, dass je weniger wir in dem Bereich verbindlicher Verabredungen standen, die Welt blutiger oder gewalttätiger war. Wir erleben heute, dass mit dem Verlust des Völkerrechts oder der Beachtung des Völkerrechts eher mehr Kriege stattfinden. Also die Gefahr eines Konflikts am Horn von Afrika, die Situation in Jemen, aber auch in Asien, die Bedrohung der Volksrepublik China für den Inselstaat Taiwan, das sind ja alles Situationen, wo wir jetzt im Augenblick Sorge haben, dass sich hier eine militärische Auseinandersetzung anbahnt.
Bevor wir im Thema weitermachen, habe ich noch einen Podcast-Tipp mitgebracht. Im Podcast Über den Tag hinaus haben die beiden Vorstände der Heinrich-Böll-Stiftung, Jan-Philipp Albrecht und Imme Scholz, den Juristen und SZ-Autor Ronen Steinke eingeladen und mit ihm unter anderem über den Zustand des Rechtsstaates, die Rolle des Rechts für soziale Gerechtigkeit und die Zukunft des Völkerrechts gesprochen. Hört gerne mal rein, ihr findet die Folge überall, wo es Podcasts gibt. Ja, welche neuen Allianzen benötigt der Einsatz für das Völkerrecht? Also, was müssten Deutschland, was muss Europa tun, um neue Allianzen schmieden zu können?
Ja, die gegenwärtige Herausforderung, die oft als Weltunordnung beschrieben wird, liegt ja eben darin, dass das Modell, das lange als Liberal International Order beschrieben wurde, zu einem Ende zu kommen scheint und sich neue Machtzentren herausgebildet haben. Nicht mehr nur die USA, sondern auch Russland und China. Und das sind Machtblöcke, für die die Herrschaft des Rechts keine Priorität zu haben scheint.
Keine von diesen Staaten, also die man jetzt als Great Powers oder Großmächte bezeichnen würde, handelt automatisch durch das Recht im Rahmen des internationalen Rechts oder automatisch durch die internationalen Organisationen. Das heißt, die Zukunft der regelbasierten Ordnung hängt jetzt ganz klar davon ab, ob sich ein viertes Machtzentrum bildet, herausbildet und ob dieses Machtzentrum es eben schafft, das Primat des Rechts und der internationalen Organisationen zu verteidigen.
Okay, das hört sich für mich wie eine Aufforderung an. Ist da Europa gemeint, die Europäische Union? Sollten wir also dieses vierte Machtzentrum werden?
Ja, auf jeden Fall sei es wichtig, dass Europa sich zusammentut und einen Gegenpol schafft, um auch die eigenen Interessen wahren zu können.
Also ich habe da große Hoffnung auf die Europäische Union, auch wenn wir sehen, dass in Europa 27 Mitgliedstaaten das auch nicht einfach ist.
So, und jetzt die entscheidende Frage, ist das eigentlich realistisch? Also angesichts der letzten Entwicklungen, Stichwort Ukraine, Gaza, Trump, aber eben auch autokratischer oder rechtspopulistischer Regierungen in der Europäischen Union, die sich ja dem Völkerrecht scheinbar immer weniger verpflichtet fühlen. Ich denke da insbesondere an Ungarn, aber auch an andere.
Da gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen. Sicherlich steht die EU im Moment vor der großen Herausforderung, dass eben auch in Europa populistische und autokratische Tendenzen erstarken. Ja, und je autokratischer ein Staat in seiner inneren Verfasstheit wird, desto weniger wird er eben rechtliche Beschränkungen akzeptieren. Und das ist auf jeden Fall eine große Hürde.
Nichtsdestotrotz denke ich, dass eine Macht wie Deutschland hier sehr wohl immer noch an diesem Konzept festhalten kann und dabei auch Allianzen jenseits der alten etablierten Allianzen suchen sollte, im globalen Süden, bei anderen Mittelmächten, die eben selber auch den Vorzug des Völkerrechts erkennen. Also trotz aller Kritik am Völkerrecht, an der Eurozentrik, ist für viele Staaten des globalen Südens das Völkerrecht immer noch ein legitimes und wirksames Instrument für die Ordnung der internationalen Beziehungen.
Ja, und für das es sich zu kämpfen lohnt, da waren sich alle meine GesprächspartnerInnen einig. Und Boris Mijatovic weitet den Blick da auch nochmal beim Blick in eine Zukunft des Völkerrechts.
Wir haben Völkerrecht ja nicht nur in dem Moment, wo es zu militärischen oder bewaffneten Auseinandersetzungen kommt, sondern wir haben natürlich auch Recht im Bereich von Handel oder Diplomatie. Und ich glaube schon, dass wir in naher Zukunft darauf achten müssen, dass wir für eine gute Entwicklung aller Beteiligten, gerade auch beim Handel, rechtliche Grundlagen nicht über Bord werfen. Und wenn wir das aber bei bewaffneten Auseinandersetzungen tun, ja, warum sollte man das dann beim Handel anders machen und das Recht des Stärkeren vor die Stärke des Rechts gestellt sehen. Ich glaube, wir laufen in eine Zeit rein, wo wir genau diese Erkenntnis wieder kriegen werden, dass es internationales Recht braucht und zwar für alle Beteiligten.
Ja, ich muss hier wirklich Heike Krieger und auch Boris Mijatovic beipflichten, denn wir haben ja in diesem Podcast wirklich nochmal an die Historie des Völkerrechts erinnert. Sie reicht bis zum 30-jährigen Krieg zurück, ist also über Jahrhunderte gewachsen. Als Basis für zwischenstaatliche Kommunikation und Diplomatie, verbindliches Regelwerk, wenn auch mit klaren Makeln, bei denen immer wieder das Recht des Stärkeren galt oder eben die kritisierte selektive Anwendung. Ich finde aber gerade aus deutscher Perspektive wichtig, noch stärker in einen ehrlichen Dialog mit den Ländern des globalen Südens zu treten und auch deren Perspektive nicht nur zu hören, sondern auch wirklich zu berücksichtigen. Andernfalls verlieren wir einfach Verbündete. Ich denke, das haben wir ganz klar nach dem allumfassenden Überfall Russlands auf die Ukraine gesehen. Viele Länder des globalen Südens haben sich den Sanktionen des Westens nicht angeschlossen. Das kann durchaus als eine Art Retourkutscher interpretiert werden.
Ja, angesichts der dystopischen Situation in Gaza auch, angesichts der Kritik an Formulierungen wie Drecksarbeit, angesichts der sinkenden Mittel für internationale Zusammenarbeit, sollten wir uns alle mit den Fragen beschäftigen. Denn die Wahrung des Völkerrechts ist ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe.
Ja, Mandy, vielen Dank für die Recherche, dass du dich so tief wirklich da eingegraben hast und recherchiert hast für diese Folge von Böll Fokus.
Gern geschehen.
Das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns an podcast@böll.de. Mein Name ist Łukasz Tomaszewski. Ich sage auf Wiedersehen und das ist eine Produktion des Audiokollektivs.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.